Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, plötzlich zu fünft. So geht es Eltern von Drillingen. Das ist eine große Freude, logisch, aber sicher auch eine große Herausforderung. Bei der unterstützt Isabel Alan, Vorsitzende vom ABC-Club. Das ist eine internationale Mehrlingsinitiative. Dabei kann mein Gast aus eigenen Erfahrungen schöpfen, denn Isabel Alan ist Mutter von Zwillingen und Drillingen. Guten Morgen, Frau Alan.
Ja, guten Morgen, Herr Wiese.
Erst kamen ja die Zwillinge, dann die Drillinge, dann noch eine Tochter hinterher. Wir haben jetzt kurz nach 9 Uhr und können hier entspannt zusammen sitzen. Wie sieht Ihr Tag oder Ihr Start in den Tag normalerweise aus? Was ist da um 9 Uhr schon passiert?
Oh ja, um 9 Uhr sind natürlich alle Kinder schon aus dem Haus. Also unser Tag beginnt so um 6 Uhr morgens. Wir haben zu den 6 Kindern auch noch einen Hund, der auch noch Gassi geführt werden muss. Und ich sag mal, zwischen 6 und 8 ist dann nochmal so richtige Blockeinheit, bis alle Kinder aus dem Haus sind.
Sie leben ja in Süddeutschland, sind für die Sendung extra nach Berlin gekommen. Gab es heute Morgen schon einen kleinen Lagebericht von zu Hause oder ist es auch mal ganz gut, nicht zu hören?
Nein, es gab keinen Lagebericht, aber wir haben das dann prospektivisch schon gestern gemacht und da kamen schon die ersten Stöhner.
Oh, Stöhner? Worüber?
Ja, dass es doch auch schwierig zu handeln ist, so der Alltag.
Wenn Sie von Ihren Kindern erzählen, welche Reaktion bekommen Sie da am häufigsten?
Ja, ungläubiges Erstaunen, wie sowas geht. Also wir sind schon sehr exotisch und so werden wir auch gesehen.
Aber wohlwollend oder dann auch mal so gesagt wird, was ist denn da los?
Tatsächlich nicht wohlwollend. Also da kann ich ja wirklich auch so ein bisschen aus dem eigenen, aus seinen eigenen Erfahrungen erzählen, dass mit den Zwillingen, das wird doch immer sehr positiv gesehen, ach wie süß und zwei in einem Aufwasch. Aber weil, sobald die Drillinge dann da sind, das hat dann schon so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, asoziale Stigmatisierung. Und da wird gerne immer dieses Negative gesehen. Ach, die viele Arbeit und ja, und die Kosten und also das wird leider nicht immer sehr wohlwollend gesehen.
Wir wollen heute auf jeden Fall alle Seiten besprechen und man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit für Drillingsgeburten ist 1 zu 7000. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich eigentlich, ne?
Ja, man muss aber dazu bemerken, dass also bei meiner Schwangerschaft, die sind spontan entstanden, also sowohl die Zwillinge als auch die Drillinge. Und ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlicher. Mhm. Also es gibt, ja, man denkt, es gibt häufig, aber tatsächlich gibt es jetzt nicht so viele Drillingsschwangere.
Um mal ganz kurz eine kleine Orientierung zu bekommen zu Ihrer Familie. Also 6 Kinder haben wir schon gesagt. Die Zwillinge sind mittlerweile 22.
Richtig.
Die Drillinge sind Teenager.
Ja.
Die Jüngste ist fast 9 Jahre alt. Wahrscheinlich, also vermute ich mal, entspannt sich jetzt so ein bisschen der Alltag, weil da eben auch ältere Kinder dabei sind. Aber welcher logistische und organisatorische Aufwand war da lange Zeit nötig? Vielleicht können Sie uns da so einen kleinen Eindruck geben.
Ja gut, also die ersten 3 Jahre jetzt mit Drillingen und bereits schon 2 Kindern ist natürlich zehrt extrem an den körperlichen Ressourcen. Also ich sag immer, ich hatte auch 0 Stunden, was den Schlaf anging. Und die ersten 3 Jahre war ich nicht Mutter, sondern eine 24-Stunden-Kinderkrankenschwester. Das ist das Körperliche. Danach entspannt sich das tatsächlich etwas. Man denkt aber natürlich auch immer in diesen ersten 3 Jahren, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Es gab auch sehr viele verzweifelte Momente natürlich auch, wo einem wirklich alles über den Kopf gewachsen ist. Aber gut, irgendwie, man wächst an seinen Aufgaben. Es war irgendwie zu schaffen. Aber die Arbeiten werden nicht anders. Es verlagert sich alles, weil bei Drillingen ist es halt alles dreifach potenziert, wie Sie schon sagten. Also
und gleichzeitig wahrscheinlich alles, ne?
Ja, so ist das, genau. Und jetzt, die pubertieren natürlich fleißig vor sich her und das ist jetzt auch nicht ohne. Das verlagert sich natürlich vom Körperlichen in die Diskussionen, in die Grenzen setzen, in viel kommunikative Strukturen reinbringen. Also es wird nicht besser, in Anführungszeichen. Es wird anders.
Wie schafft man es denn, den Kindern in ihrer Persönlichkeit gerecht zu werden? Weil es sind natürlich trotzdem 3 verschiedene Menschen und die haben natürlich auch ihre unterschiedlichen Ansprüche. Wie schafft man das?
Also Sie haben recht. Also gleichzeitig schafft man das nicht. das muss man sich im Vorfeld im Klaren sein, dass man allen Kindern zur gleichen Zeit nicht gerecht werden kann. Es kann immer nur, ich sage immer so schön, ein Kind auf die Bühne. Und dem kann man dann die Aufmerksamkeit widmen. Der Vorteil ist vielleicht dadurch, durch die vielen Kinder, dass der Fokus nicht lange auch bei einem Kind verweilen kann. Und wenn der Fokus mal da ist, dann muss es diesem Kind auch reichen, sage ich mal. Und genau, und wir versuchen unser Bestes. Mehr als das können wir nicht machen, mein Mann
das,
und ich.
Da sind ja auch die ganzen Hobbys und Aktivitäten, die man irgendwie koordinieren muss. Ich habe mal geguckt, also bei Ihren Kindern wären das zum Beispiel Boxen, Synchronschwimmen, Ballett, Cello, Geige, Volleyball. Im Prinzip sind sie wahrscheinlich die ganze Zeit auch nur unterwegs, damit das irgendwie funktioniert.
Ja, also tatsächlich, die Hobbys sind sehr, sehr vielfältig bei unseren Kindern. Führt natürlich auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung, was wir auch fördern. Aber mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass die Kinder ganz viel, also die Zwillinge sowieso, die sind ja sehr groß und fahren ja mittlerweile selber Auto, aber auch die Drillinge, dass die ganz viel selber dahin kommen können zu ihren Vereinen oder zu der Musikschule. Und aber ich bin trotzdem noch relativ viel unterwegs, das stimmt.
Und Sie machen noch ganz viele andere Sachen, darüber werden wir später noch reden. Sie haben Ihren Mann angesprochen, dass Sie sich da irgendwie einteilen. Wie sieht denn da die Aufgabenteilung aus?
Ich fahre hin, er holt ab.
Ah, okay.
Ganz einfach.
Gibt es dann auch mal, Sie sagen, immer nur ein Kind kann im Prinzip auf die Bühne gehoben werden. Gibt es da auch manchmal so Abstriche, die man einfach machen muss?
Definitiv, ja. Also es ist einfach, wenn ein anderes Kind sich dazwischen drängen muss, dann muss man auch, ich sage ich mal in Anführungszeichen, etwas harscher sein und sagen, jetzt nicht. Also jetzt hat das andere Priorität und da muss man sich halt erstmal zurückhalten und seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen.
Sie hatten ja bereits Zwillinge, dann kamen die Drillinge. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Ihnen mitgeteilt worden ist, ja, da sind jetzt nicht nur zwei Kinder, die nochmal kommen, sondern drei Kinder?
Ja, also natürlich erstmal Ängste, weil dadurch, dass mein Mann Arzt ist, wusste ich auch schon, dass es definitiv Frühgeborene werden, dass mir auch nicht viel Zeit bleibt, alles zu organisieren und natürlich auch die Ängste, wie schaffe ich das mit drei Säuglingen und gut, meine Zwillinge waren damals 6, 7 Jahre alt, aber dennoch natürlich noch beaufsichtigungsnotwendig, wie man das schafft. Das waren natürlich die Ängste, ja.
Und alle Drillingsgeburten sind, glaube ich, Frühgeburten.
Ja.
Ihre Kinder sind, glaube ich, 3 Monate zu früh gekommen.
Genau, richtig, in der 28. Schwangerschaftswoche, ja.
Wie dramatisch war da die Situation?
Ja gut, die jüngste, die kleinste war 700 Gramm, nicht größer als eine Barbiepuppe. Und die andere hatte eine Hirnblutung, zwar von geringfügigem Grad. Es ist schon ziemlich dramatisch. Also jetzt im Vergleich zu anderen Entwicklungsgeschichten, muss man aufs Holz klopfen, toi toi toi, die haben sich alle toll entwickelt und sind tipptopp und gesund. Aber es war ein Auf und Ab der Gefühle in der Zeit, in der sie im Krankenhaus waren, aber natürlich auch danach.
Sie haben ja auch gerade gesagt, im Prinzip waren sie dann über Monate, Jahre wie so eine Kinderkrankenschwester und das eben 24 Stunden am Tag. Wie hält man das durch?
Schwierig. Also wie hält man das durch? Ja, also man bekommt auch Anerkennung natürlich von außen, zumindest aus dem Familienkreis. Und die Freude auch über die Kinder, die positiven Entwicklungen, die Kinder Früchte tragen. Ich sage immer, es ist nicht nur 3-mal Arbeit, sondern auch 3-mal Freude. Es ist natürlich toll, wenn einem so ein kleines Baby, 3 Babys einen anstrahlen, als jetzt nur 1. Und das hält einen irgendwie, ja, sag ich mal, am Leben, weiter zu agieren und weiter für die Kinder da zu sein.
Isabel Alan hat ja gerade schon von ihren eigenen Kindern erzählt, von ihrem Alltag mit Zwillingen und Drillingen. Außerdem hilft sie anderen Familien. Sie ist Bundesvorsitzende des ABC-Clubs. Was genau macht der Verein?
Der Verein ist von Drillingsfamilien für Drillingsfamilien und bietet zuerst einmal eine Anlaufstelle. Natürlich zuallererst in der Schwangerschaft, wenn die Eltern erfahren, ach Gott, oft sind es verzweifelte Anrufe, wir erwarten Drillinge, was sollen wir machen? Und da fangen wir diese Drillingseltern, werdenden Drillingseltern auf. Wir versuchen sie zu beraten in unterschiedlichen Hinsichten, also ganz pragmatisch, Kinderwagenwahl, Autowahl, wo bekomme ich Ausstattung? Gibt es in den einzelnen Bundesländern Unterstützungsmöglichkeiten für werdende Drillingsfamilien etc. etc. Auch Kuren. Ein Evergreen ist natürlich immer das Thema Haushaltshilfe, gerade wenn bereits kleine Kinder noch im Haus sind. Genau, und da arbeiten wir als Team sehr großflächig und versuchen, diese Familien aufzufangen und zu beraten.
Wenn Sie das gerade so beschreiben, was alles nötig ist, alleine Kinderwagen, ich habe nachgeguckt, ein Drillingskinderwagen kostet, glaube ich, 2.500 Euro. Da sind ja tatsächlich enorme finanzielle Belastungen damit verbunden. Und viele haben jetzt vielleicht die Vorstellung, ja, gibt ja auch genügend finanzielle Unterstützung. Wie sieht das in der Realität aus?
In der Realität sieht das eben so aus, dass es so gut wie gar keine finanzielle Unterstützung gibt. Wie gesagt, also es gibt von einigen Bundesländern einmalige Zuschüsse. Also bei uns in Baden-Württemberg sind das 1.700 einmalig. Aber wie Sie schon gesagt haben, das würde noch nicht einmal ansatzweise die Kosten eines Drillingswagens decken. Hinzu kommt, wenn bereits reicht schon ein weiteres Kind da ist, braucht man einfach auch ein Auto. Genau, es gibt die Patenschaften in anderen Bundesländern, die begleitend unterstützend, aber das ist, wie ich sage, ein Tropfen auf den Stein. Also es ist diese Kosten, die gleichzeitig da sind, die werden nicht unterstützt. Und genau, und die setzen sich auch ein Leben lang fort. Also es hört nicht mit der Geburt auf, sondern das ist bei der Einschulung geht's weiter, etc., etc.
Alles mal drei eben ja. Dann tatsächlich, ne? Ich würde auch gerne nochmal auf die Situation der Mütter blicken. Sie haben gerade von Kuren gesprochen. Also natürlich kann man sich vorstellen, eine Schwangerschaft mit drei Menschen in mir ist entsprechend anstrengend, eine körperliche Belastung. Und die Zeit danach, haben Sie beschrieben, 24 Stunden Kinderkrankenschwester, natürlich auch. Und dann ist ja natürlich auch noch sowas wie Stillen, ne?
Ja, also Stillen ist theoretisch möglich, praktisch eigentlich kaum umzusetzen aufgrund tatsächlich von Zeiten. Also jetzt bei mir war es so die ersten drei Monate tatsächlich während der Klinikzeit und danach, ich hatte nicht mal, um das ganz praktisch zu sagen, noch nicht mal Zeit zum Abpumpen. Also es ist tatsächlich, Zeit ist Mangelware in der Betreuung der Kinder. Es muss einfach schnell gehen, das Füttern muss gleichzeitig gehen, man füttert gleichzeitig mit den Fläschchen mit beiden Händen. Das eine Kind muss trotzdem warten, also es ist, es ist immer so ein, schauen, wie geht's und Prioritäten setzen.
Und teilweise gibt's ja dann sogar Stress mit den Krankenkassen, habe ich gelesen. Also weil die Unterstützung tatsächlich nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das jetzt vorstellen würde.
Gar nicht. Also solange man schwanger ist, wird Unterstützung geleistet. Also wir reden hier auch nur von den gesetzlichen Krankenkassen. Bei den privaten ist das nochmal eine andere Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass sobald die Kinder entlassen werden, allerspätestens aus der Klinik, da gibt es von den Krankenkassen überhaupt keine Unterstützung. O-Ton einer Sachbearbeiterin war, für ein paar zusätzliche Arztbesuche bezahlen wir keine Haushaltshilfe.
Was müsste es da geben? Also Sie sagen, Haushaltshilfe wäre vielleicht so ein Punkt. Programme, die Sie fordern würden, die man auflegen sollte für Mehrlingsfamilien?
Ja, definitiv. Also unser Ziel, unser Wunsch wäre es, dass es bundesweit möglich wäre, eine ein- bis zweijährige Unterstützung, egal unter welchem Titel, Haushaltshilfe, Familienpflegerin etc., Drillingsfamilien plus zuzusprechen, weil es menschlich für diese Eltern, und in meisten Fällen sind es doch die Mütter, nicht handelbar ist. Also man kann nicht erwarten, dass die Mütter ohne Schlaf immer oder mit sehr wenig Schlaf über mehrere Jahre auskommen. Und Und man muss auch bemerken, wie Sie ja vorhin auch schon sagten, es sind drei Frühgeborene. Und jetzt in meinem Fall war das so, ein Frühgeborenes wurde das erste halbe Jahr mit einem Atemüberwachungsmonitor nach Hause entlassen. Das heißt, ich kann sowas, so ein Kind, so eine Pflege, nicht einfach mal der Nachbarin übergeben, der Schwiegermutter oder wie auch immer, sondern ich als Mutter muss die Pflege der Kinder selber beobachten und bräuchte dann in der Organisation des Haushalts Kochen, Wäsche etc. Unterstützung.
Was machen denn eigentlich die Mehrlinge mit den Beziehungen der Eltern, also diese spezielle Situation? Man hat ja dann wahrscheinlich kaum noch Zeit, sich so ein bisschen um seine Beziehung, um seinen Partner, seine Partnerin zu kümmern.
Ja, tatsächlich. Also man funktioniert nur noch als Vater und Mutter und das bleibt auch die ersten Jahre auch so. Also da kann man sich wenig Zeit bis gar keine für sich nehmen. Da ja, man kann sich Zeit als Familie nehmen, aber explizit als Partnerschaft, also Partnerschaftspflege kann tatsächlich erst nach diesen ersten drei Jahren erfolgen.
Wie haben Sie und Ihr Mann das gelöst?
Ja, indem wir dann bewusst einfach einen Abend uns für uns genommen haben, aber dann halt außer Haus. Also ansonsten zu Hause wäre das nicht hätte das nicht funktioniert.
Ihre eigene Kindheit war in den 70er, 80er Jahren. Groß geworden ist sie in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg. Als Kind einer bulgarischen Mutter und eines italienischen Vaters mit einem französischen Stiefvater. Wie kam es, dass Ihre Familie nach Deutschland gekommen ist?
Ja, also meine Mutter ist 16-jährig tatsächlich mit meinen Großeltern aus wirtschaftlichen Gründen aus Bulgarien geflohen und ja, nach einer Odyssee über Italien, wo sie meinen Vater, meinen leiblichen Vater kennengelernt hat und über Frankreich, wo sie dann meinen Stiefvater kennengelernt hat, dann in Deutschland gelandet.
Wie war das dann in dem kleinen Ort zwischen Rastatt und Karlsruhe, ja, glaube ich? Ne? Ja. Hat da der Migrationshintergrund Ihrer Familie eine Rolle gespielt?
Ja, eine sehr große Rolle, aber eine sehr negative Rolle. Also heutzutage ist das ja Multikulti, wird hoch gefeiert und positiv und ach, wie viele Sprachen du kannst, wie toll, welche Bereicherung. Das war ein ganz negatives Stigma damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Was mussten Sie da als Kind ertragen? Wie war das?
Ausgrenzung. Ich war definitiv eine Einzelgängerin, also meine komplette Schulzeit kann man fast behaupten. Und tatsächlich, dass ich auch meine Muttersprache nicht sprechen konnte. Also das Bulgarische hat dann ganz schnell gewechselt aufs Deutsche.
Das heißt, Sie mussten das verstecken quasi?
Ja, definitiv, ja.
Wie sind Sie als Kind damit umgegangen?
Ja, man hat sich minderwertig gefühlt. Man muss dazu auch sagen, ich bin jetzt auch nicht aus einem Bildungshaushalt gekommen. Das kam nochmal hinzu. Man hat sich ja alleine gefühlt, ausgegrenzt, einsam. Ja, das war sehr schwierig.
Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht? Also so eine Erfahrung, die prägt einen natürlich.
Ja, also die Grundschulzeit war insofern doch noch etwas positiv, weil ich in einem sehr ländlichen Raum gelebt habe. Ich habe viel mit der Natur angefangen. Ich hatte eine sehr gute Ansprechperson in der Grundschule, meine Klassenlehrerin. Und man lernt natürlich so resiliente Strategien. Also ich denke, es hat mich insofern geprägt, dass es mich gestärkt hat für mein weiteres Leben.
Welche Strategien haben Sie da entwickelt?
Mehr auszuhalten, sage ich mal. Also manchmal denke ich mir auch, ob das, ich bin zwar nicht sehr gläubig, aber vielleicht ein bisschen schicksalsträchtig und so, dass sich das Schicksal vielleicht gerade für mich eben diese doppelte Mehrlingskinder ausgedacht hat, weil ich dann dem Ganzen doch eher gewachsen bin.
Ja, und vor allen Dingen interessant, ich habe das ja eben schon so ein bisschen gesagt, Sie waren als Kind quasi Außenseiterin und heute, wir kommen auch gleich noch drauf, was Sie alles sonst noch so machen, sind Sie halt mittendrin, immer im Geschehen, im Zentrum.
Ja, das ist für mich manchmal auch immer noch sehr, sehr überraschend, dass das, was ich ja eigentlich schon immer war, plötzlich jetzt völlig verkehrt, in Anführungszeichen, als super positiv dargestellt wird und gesehen wird.
Sie haben Romanistik und Slawistik studiert in Heidelberg. Mit welchem Ziel?
Ja, mit dem Ziel, Lektorin zu werden, mit dem Ziel, vielleicht einen Buchverlag zu arbeiten, auf jeden Fall mit meinen Herkunftssprachen konfrontiert zu sein. Es war natürlich auch so etwas wie Identitätsfindung, muss man auch ganz klar sagen. Es war vielleicht auch eine etwas so eine naive Herangehensweise, dem geschuldet, dass man vielleicht nicht aus dem Bildungshintergrund hatte. Aber mein Weg hat einen anderen genommen. Ich habe mich dann über Deutsch weiterqualifiziert und wurde dann Deutschdozentin für Erwachsene.
Wie hat Ihre Mutter das begleitet, weil Sie gerade sagen, nicht Bildungshintergrund? Wie hat die das erlebt, den Weg Ihrer Tochter?
Ja, sie war natürlich stolz, aber auf der anderen Seite konnte sie mir keine Hilfe sein. Also das war nicht möglich.
Im Studium? Relativ am Anfang, glaube ich, im ersten Semester haben Sie dann auch Ihren heutigen Mann kennengelernt, der Medizin studiert hat, türkischen Hintergrund hat. Wie war das damals? Sie sind ja dann auch relativ schnell, in Anführungsstrichen, schwanger geworden mit Ihren Zwillingen. Was hat das damals für Sie bedeutet?
Ja, also wie Sie sagten, ich habe meinen Mann im ersten Semester im Studentenwohnheim auf dem gleichen Flur kennengelernt und wir sind zusammengeblieben. Und natürlich, wir waren auch mit beide 25-jährig, als die Zwillinge zur Welt kamen, sehr früh dran im Vergleich jetzt zu unserem Freundeskreis. Und auch das war für uns natürlich eine große Herausforderung. Wir waren natürlich sehr, sehr glücklich über die gesunden Kinder. Aber es hat natürlich eine soziale und kulturelle Herausforderung bedeutet.
Kulturelle? Inwiefern?
Ja, ich sag jetzt mal einfach auch einen Kulturclash nochmal. Also mit meinem italienisch-bulgarischen Hintergrund, mit dem türkischen Hintergrund meines Mannes und dann natürlich die zusammengeführten Familien. Also es hat schon auch einen Anlauf bedeutet, sich dem Ganzen zu stellen. Und natürlich darf man jetzt auch nicht verleugnen mit der Doppelbelastung der Zwillinge.
Und wir haben auch über die finanzielle Situation vorhin schon gesprochen. Sie waren Student, Ihr Mann. Das war wahrscheinlich dann auch nicht einfach, ne?
Ja, aber das ging tatsächlich. Also das Finanzielle hatten wir natürlich immer im Auge, aber das war jetzt im Vergleich zu den Drillingen und mit 5 Kindern nochmal eine andere Situation. Also das war zu bewerkstelligen.
Sie haben gerade von den Reibungspunkten gesprochen. Sie haben sich tatsächlich dann auch getrennt. Da waren die Kinder, glaube ich, 2 Jahre alt.
Ja, richtig.
Was hat das dann konkret ausgelöst? Also was hat dazu geführt? Warum war das dann nicht mehr überbrückbar?
Ja, es waren wahrscheinlich mehrere Punkte. Es waren auf meiner Seite natürlich auch gewisse Erschöpfungen da, unsere Beziehung weiter zu pflegen, die Partnerschaft zu pflegen. Auf der Seite meines Mannes, da war seine Familie, die da sehr andere Vorstellungen hatte von der Familienkonstellation. Und ich glaube, wir haben einfach, wie es in der Natur der Dinge liegt, mit 25, 26 Jahren, wir haben da einfach noch ein paar Jährchen gebraucht, um auch persönlich zu reifen. Und ich würde die Trennung jetzt auch nicht als absolut negativ sehen, sondern als eine wunderbare Zeit der Persönlichkeitsentfaltung.
Aber schön, dass Sie das sagen, also wunderbare Zeit der Persönlichkeitsentfaltung. Sie hatten ja aber noch die 2 Kinder, waren dann plötzlich mit den Kindern alleine und haben auch noch weiter studiert, muss man an der Stelle auch sagen. Wie hat das funktioniert?
Ja gut, tatsächlich war das als Alleinerziehende, war das Studieren dann nicht mehr möglich, weil ich ja dann auch arbeiten musste, um uns 3 zu finanzieren. Und da hatte ich dann auch erstmal Urlaubssemester genommen gehabt, bis die Kinder auch ein bisschen größer geworden sind, hatte mir dann aber auch mit einem Job was aufgebaut und hatte ein tolles soziales Netzwerk. Ich würde sagen, ich war sehr glücklich.
Vor allen Dingen toll. Ich meine, Sie nehmen die Sachen einfach so an. Ist das auch aus dieser Erfahrung des Kindes, was da irgendwie nicht akzeptiert war und dann seinen Weg finden musste?
Ja, also ich bin schon ein Mensch, der als ewiger Optimist bezeichnet werden kann und der es auch nicht akzeptieren kann, dass es keine Lösung für irgendein Problem gibt. Und ich sehe auch so, das klingt natürlich jetzt sehr philosophisch, meine Daseinsberechtigung auch nur darin, jeden Tag positiv zu erleben, soweit es geht.
Und die Geschichte hat ja dann ein Happy End in Anführungsstrichen. Sie sind wieder mit Ihrem Mann zusammengekommen.
Ja, genau.
Wie hat das funktioniert?
Ja, das hat wunderbar funktioniert. Also wir hatten.
Wie kam es dazu?
Ja, also es war mein Mann wollte die Kinder, die waren damals 4-jährig, einmal seinen Geschwistern, die in der Türkei sind, vorstellen und eben zum Urlaub mitnehmen. Und ich habe sie dann begleitet, weil ich die Kinder dann doch als zu klein empfunden hatte, dass sie jetzt allein mit dem Papa dahin fahren. Und tatsächlich sind wir uns da näher gekommen wieder und auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene. Und tatsächlich nicht, wie viele meinen, dass wir uns füreinander entschieden haben wegen den Kindern, sondern ausschließlich wegen uns.
Sie haben ja auch gerade schon erzählt, weil die Persönlichkeit sich wahrscheinlich dann auch verändert oder zumindest gereift ist.
Definitiv. Also wir sind beide gereift. Also ich in meiner Unabhängigkeit und aber auch er in seiner Unabhängigkeit bezüglich seiner Familie.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Isabel Alan. Als Vorsitzende des ABC-Clubs setzt sie sich für Mehrlingsfamilien ein. Außerdem ist sie noch einmal an die Uni gegangen. Wir haben gerade schon über ihr erstes Studium gesprochen. Mittlerweile steht ihr Grundschullehramtsstudium kurz vor dem Abschluss, also ein weiteres Studium, was sie angefangen hat. Gerade arbeitet sie an ihrer Masterarbeit. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie mit Mitte 40 ein weiteres Studium in Angriff genommen haben?
Ja, also meine Jüngste kam mit 3,5 in den Kindergarten und da war mir, da schütteln ganz viele Leute natürlich den Kopf, aber ab 9:30 wurde mir langweilig, tatsächlich.
Auf einmal so ruhig zu Hause.
Ja, also ich war so unterbeschäftigt, jetzt mit Stricken anzufangen, da habe ich mich einfach noch zu jung gefühlt und gut, der Wunsch war ja schon immer da, aber ich hatte mir das tatsächlich nie zugetraut und durch so ein Schlüsselerlebnis einer Klassenlehrerin meiner Drillinge, die auch eine Spätstudierende war, habe ich mich einfach initiativ in Heidelberg beworben und wurde angenommen.
Grundschullehrerin dann auch gerade auch wieder junge Kinder im Prinzip. Das heißt, Sie haben auch schon einen besonderen Zugang zu Kindern einfach.
Definitiv. Also ich hatte ja schon etliche Praktika während meines Studiums und da habe ich natürlich gemerkt, also der pädagogische Aspekt, diese Kompetenzen sind extrem wichtig, also tatsächlich bis zur 4. Klasse hoch. Und da kommt mir das natürlich sehr zugute, dass ich schon so viel Erfahrung mit 6 Kindern habe.
Und dieses Grundschullehramtsstudium haben Sie jetzt in der Regelzeit durchgezogen.
Ja.
Wie funktioniert das mit 6 Kindern?
Ja, ich habe immer so in Blöcken gearbeitet, sage ich mal. Ich habe mir jetzt nicht die Vorlesungen und Seminare nach Gutdünken ausgesucht, nach Präferenzen, sondern okay, hauptsächlich auf die Vormittage, also vor Corona dann immer versucht zu konzentrieren auf 3 Vormittage, damit ich noch 2 Vormittage frei habe für meine Haushaltstätigkeiten. Und das hat immer ganz gut geklappt, also was die Präsenzanwesenheit angeht. Und was natürlich dann das Lernen angeht für Klausuren oder das Anfertigen von Hausarbeiten, das habe ich dann versucht, immer in Blöcken zu absolvieren und versucht zu legen in Ferienzeiten. Und da mussten sich die Kinder halt auch irgendwie selber organisieren.
Hatten die dafür Verständnis?
Ja.
Und das ist ja auch noch nicht alles, was Sie machen. Wir können das jetzt mal so ein bisschen aufblättern. Sie bringen parallel noch angehenden Lehrerinnen und Lehrern als Dozentin Türkisch bei. Wie ist das entstanden?
Ja, das war tatsächlich durch eine Dozentin von mir, bei der ich ein Seminar hatte. Die hat dann einfach meine Qualifikation als, wie ich vorhin schon gesagt habe, DATS-Dozentin, also Deutsch als Zweitsprache, erkannt und auch die Notwendigkeit gesehen, an der PH Heidelberg auch das zu forcieren, also in der Ausbildung, in der Lehre, und hatte mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte.
Notwendigkeit, warum? Um eben als Lehrerin, Lehrer in Kontakt mit Eltern dann auch kommen zu können zum Beispiel, oder?
Naja, einfach um die angehenden Lehrerinnen auch für unterschiedliche Sprachen zu sensibilisieren, außer jetzt Englisch oder Französisch, die man an der Schule hat. Und vor allem für Sprachen, Migrationssprachen, die vielleicht hierarchisch nicht immer als positiv angesehen werden.
Sie sprechen wahrscheinlich Türkisch durch Ihren Mann und haben sich das dann selbst beigebracht? Oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich hatte Kurse an der Universität Heidelberg Besuch gehabt. Ich hatte Intensivkurse auch in der Türkei Besuch gehabt, habe dementsprechend auch Zertifikate erworben und bin natürlich jetzt, mit meinem Mann rede ich Deutsch, aber mit meinen Schwiegereltern habe ich die Praxis erfahren durch das tägliche Türkisch sprechen.
Sie haben ja vorhin auch schon angedeutet, mittlerweile sagen alle, oh toll, du sprichst so viele Sprachen. Wie viele sind es denn eigentlich?
Naja gut, es ist das Türkische, dann Bulgarisch und Italienisch auch sehr fließend, dann die Schulsprachen natürlich, Englisch und Französisch.
Und Deutsch, nicht zu vergessen. Sie setzen sich ja auch für Bildungsangebote für migrantische Familien ein. Was machen Sie da genau? Was sind das für Bildungsangebote?
Ja, also ich lebe im Dreiländereck, sage ich mal, bei Heidelberg. Das heißt Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Es liegt relativ nah beieinander. Und da versuchen wir, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen. Um Bildungsangebote anzubieten, speziell für Migrationsfamilien. Das heißt, um Schule, Eltern und Schüler miteinander zu vernetzen.
Wie sieht das dann aus? Also wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Also Sie meinen, wie die Veranstaltungen
diese Vernetzungen,
ja. Vernetzungen, gut. Also ich organisiere so alle 2 Monate so ein Symposium, eine Veranstaltung. Und hierzu werden dann eben unterschiedliche Protagonisten eingeladen, die über einzelne Projekte in ihrem Bundesland berichten. Mhm. Daraufhin entsteht automatisch eine Diskussion und im Nachgang werden die Kontakte ausgetauscht, weil ja doch Bildung Ländersache ist und obwohl man so nah beieinander wohnt, auch nur 20 oder 30 Kilometer dann auseinander, aber dadurch, dass es unterschiedliche Länder sind, kann man voneinander profitieren und sieht, dieses Programm funktioniert bei uns, also bei denen und könnte eventuell auch bei uns funktionieren.
Ich finde auch diesen Gedanken spannend, also Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer an einen Tisch. Was für eine Idee steckt dahinter? Also was versuchen Sie da konkret?
Natürlich, was versuchen wir? Wir versuchen konkret, die Bildung dieser doch benachteiligten Kinder zu fördern. Und wie kann man das fördern? Indem man die Eltern mit ins Boot nimmt. Bei den Eltern, scheitert nicht am Unwillen, dass sie ihr Kind nicht fördern wollen, sondern sie können es manchmal nicht. Oft sind auch Ängste da, Unwissenheit, keine Information. Aber auf Seiten der Lehrkräfte sieht es auch nicht viel anders aus. Deswegen auch gleichzeitig über die Lehre die Information, nicht nur Einführung ins Türkische, sondern Einführung in die türkische Kultur, in Land und Leute, um dadurch einfach gewisse Strukturen besser zu verstehen. Und wenn mehr Verständnis da ist, mehr Informationen ist, kommt das im Endeffekt dem Kind zugute.
Und wahrscheinlich können Sie auch hier wieder aus Ihrer eigenen Geschichte, aus Ihren eigenen Erfahrungen schöpfen.
Definitiv, natürlich.
Ich habe jetzt einen kleinen Eindruck versucht zu vermitteln, was Sie alles machen. Also Bundesvorsitzende der Mehrlingsinitiative, Studium, Einsatz für Bildungsangebote, Türkischunterricht für Studierende, außerdem Lehren für Deutsch als Zweitsprache, die eigene Familie mit 6 Kindern. Woher nehmen Sie diese Energie?
Naja, mein Mann meint ja immer sehr flapsig, du hast einfach 2 Motoren am Arsch. So sagt er immer. Und ich fühle mich schon ziemlich voll mit Energie. Ich brauche auch wenig Schlaf, muss man auch dazu sagen. Da wird oft gejammert von meinem Mann, dass ich doch mehr schlafen müsste. Es ist der eigene Antrieb.
Also und wahrscheinlich einfach nur da sitzen ist für Sie keine schöne Vorstellung.
Nein, das ist für mich unnötige Zeitvergeudung.
Wir haben heute Vormittag einen Eindruck davon bekommen, wie sich Isabel Alan für andere engagiert, nicht nur für Mehrlingsfamilien, sondern auch für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, für Kommilitoninnen und Kommilitonen. Außerdem hat sie selbst 6 Kinder. Gibt es eigentlich auch etwas, was sie nur für sich und nicht für andere machen?
Ja, tatsächlich. Das ist das Ballett. Das mache ich 3-mal die Woche. Es hatte vor 7 Jahren begonnen, dass ich mit 1-mal die Woche das angefangen habe. Und das auch schon nach jahrelangem langen Wunsch, weil ich dachte, als Erwachsene, später Erwachsene ist es doch zu spät. Und ich liebe es einfach.
Was gibt Ihnen da das Ballett, der Tanz?
Das ist nur etwas, was ich für mich mache, wie Sie schon sagten. Also im Ballett, da verbindet uns, also wir sind unterschiedliche Damen zwischen 20 und weit über 60 und uns verbindet die Leidenschaft zum Tanz, die Musik, die Bewegung, die Ästhetik. Man ist nicht Mutter von 6 Kindern, man ist nicht Lehrerin und man wird nur darüber definiert.
Jetzt fahren Sie wieder zurück nach der kurzen Zeit in Berlin, zurück zur Familie. Sie haben vorhin schon erzählt, die Familie hat so ein bisschen SOS gefunkt. Es wäre jetzt mal wieder an der Zeit, dass Sie zurückkommen. Mit was für Gefühlen fahren Sie nach Hause?
mit sehr, sehr glücklichen Gefühlen hier allein gewesen zu sein auch. Das ist für mich sehr ungewöhnlich und habe die Zeit hier sehr genossen und freue mich aber natürlich schon sehr wieder auf meine Familie zu Hause.
Und die Familie freut sich auch, dass Sie da sind. Wir haben über Ihre ganzen Projekte gesprochen. Was steht jetzt als nächstes konkret für Sie an?
An Projekt, also ich habe ja weiterhin meine Dozententätigkeit an der Uni, also die Einführung ins Türkische und meine Masterarbeit, die ich natürlich bis Februar habe und dann mein Referendariat.
Und dann geht es tatsächlich in die Grundschule eben zum Referendariat. Isabel Alan, ich wünsche Ihnen weiter so viel Kraft und Energie und natürlich auch viele Grüße an Ihre Familie und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ich danke Ihnen, Herr Wiese.